was nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir recht von meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, auf dass sie nicht unaufhörlich komme und mich quäle. Der Herr aber sprach, höret, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und ist er in Bezug auf sie langmütig? Ich sage euch, dass er ihr Recht schnell ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. So weit. Der Jesus redet hier in dem verlesenen Abschnitt ein Gleichnis zu seinen Jüngern auf der menschlichen Seite. Und wenn wir das einmal erkannt haben, wie wichtig Gebet ist, dann werden wir es nicht mehr sein lassen. Ich glaube, dass so mancher Mangel unter den Gläubigen, sagen wir ruhig weltweit, Mangel im Gebet darauf zurückzuführen ist, weil sie nicht wissen, was Gebet vermag. Ich rede hier absolut nicht theoretisch, sondern ganz praktisch, und wir haben fast täglich den Beweis, was wir mit Gebet auszurichten vermögen. Wüssten wir auch um unseren Nächsten, wie wichtig er das Gebet nötig hat, um zu Jesus zu kommen, würden wir täglich beten. Ja, noch mehr. Wir würden Zeit opfern. Nun können wir aber durch unser Gebet niemanden erretten. Die Bibel sagt nicht, dass wir durch unsere Fürbitte jemanden zu retten vermögen. Denn die Rettung geschieht allein aus Gnade. Warum sollen wir dann beten? Einfach darum, weil durch unser beständiges Gebet der Nicht-Errettete in eine größere Gnadenabsicht der Errettung kommt. Er kommt in eine größere Gnadenbeziehung. Und darum sollen wir beten. Die Verantwortung, das Heil in Christo anzunehmen oder nicht, bleibt dennoch dem Einzelnen vorenthalten, sich zu entscheiden oder nicht. Darum, dass er vom Herzen her bewegt wird aus der Linie Gottes infolge des Gebets der Gläubigen, ist ein Gnadenvorzug, den nicht alle besitzen. Und wenn wir das erkannt haben, dann können wir nur sagen, oh, wie wichtig ist doch das Gebet. Hier in unserem Gleichnis wird durch Gebet der Witwe das Recht verschafft. Das Recht durch anhaltendes Gebet. Denn sie wird uns gezeigt, die da anhaltend war, in dem, was sie tat. Dem irdischen Richter, der uns hier vorgestellt wird, wurde durch das ständige Bitten Qual bereitet. Und dem himmlischen Richter, Jesus, durch das Schreien der Seinen Tag und Nacht. Gott kann dem Rufen und Schreien der Seinen nicht widerstehen, weil hier ein Aspekt der Gerechtigkeit Gottes angesprochen ist. Er kann sich dem nicht verschließen. Aber die Tiefe der Not steht in einer ganz bestimmten Beziehung zu der Menge des notwendigen Gebets, auch dann, wenn wir heute nicht in der Zeit der Werksgerechtigkeit vom Gebet her gefunden werden, sondern der Gnade. Wir fragen, haben denn Gottes Auserwählte überhaupt in dieser Welt Rechte? Haben wir denn überhaupt Rechte? Sollten wir nicht anfangen, uns mit irdischen Mitteln zur Wehr zu setzen? Wie das im Mittelalter üblich war oder noch davor? Wenn uns etwa Unrecht geschieht, wir das Scheunentor aufmachen und dann den großen Knüppel herausholen, ist es überhaupt nach Gottes Willen, wenn Sie solche, die Ihnen Gewalt antun, vors Gericht zerren? Unser Herr Jesus sagte in dieser Frage: Widerstehet nicht diesem Bösen, sondern wer irgend dich auf deinen rechten Backen schlagen wird, dem biete auch den anderen da. Und dem, der mit dir vors Gericht gehen will, um deinen Leibrock zu nehmen, dem lasse auch gleich noch den Mantel. Matthäus 5, Vers 39 bis 40. Es gibt gewisse Überschneidungen. Einmal von der Auffassung her, wie weit sollen wir gehen? Die Bibel Gottes Wort sagt einmal, weise den nicht von dir ab, der da borgen will. Und was ist, wenn er dein Letztes holen will? Nur weil er kein Hirn hat. Weil er meint, er hätte eine neue Geldquelle entdeckt. Denn mit solchen Leuten bekommen wir es ja auch zu tun. Aber mit denen haben wir es hier nicht in unserem Text zu schaffen. Es sieht so aus, als ob die Gläubigen niemals für ihre irdischen Rechte überhaupt einstehen sollen. Dass sie einfach, wie die Bibel Gottes Wort sagt, wie Schafe unter Wölfen ihren Weg zu gehen haben. Und haben nicht gerade darum wir Schwierigkeiten oder haben wir nicht darum gerade innere Nöte, weil wir unser eigenes Recht suchen. Wie stark ist der alte Mensch rechtsverbunden mit den vergänglich materiellen Dingen? Wir suchen Recht in dieser Welt, anstatt die Gesinnung Jesu zu haben, in der wir dieses Gotteswort allein ausüben und auszuüben vermögen. Wenn wir so diese Gesinnung Jesu betrachten, wie er war, wie er tat, wie er handelte, so sehen wir, dass ihm, Jesu, das allergrößte Unrecht geschah, dessen diese Welt überhaupt fähig ist und sein konnte. Ja, sie verurteilte ihn, das fleckenlose Lamm Gottes, zum schändlichsten Tod, zum Tod am Kreuz. Betrachten wir bei dieser Mitteilung des Wortes Gottes seine Rechtsposition in dieser Welt. Nicht, dass er die Möglichkeit nicht hatte, den Standpunkt des Rechts einzunehmen, von dem er auch redet, dass er Legionen seiner Engel bereit habe, auf ein Wort hin einzusetzen. Aber der Herr Jesus verzichtet sogar freiwillig auf die Position des Rechts. Hochinteressant. Und der Herr Jesus will nicht allein, dass wir geknickten Herzens, weil uns nichts anderes übrig bleibt, auf unsere Rechtsposition Verzicht leisten sollen, sondern wir sollen es freiwillig tun, freudigen Herzens. Über die Hebräer wird einmal gesagt, dass sie den Raub ihrer Güter mit schändlichen Gesichtern aufnahmen. Nein, so steht es nicht geschrieben. Den Raub ihrer Güter, wie heißt das?
Mit Freuden.
Mit Freuden aufnahmen. Wie ist das möglich, wenn jemand kommt und sagt, ich will eben mal deinen Küchenschrank austragen, den kann ich gebrauchen, ob du ein freudiges Gesicht hättest? Du würdest erst einmal fragen, ob der noch klar und normal sei. Das wäre doch das Erste. Aber hier die Hebräer frugen nicht nach dem Normalen ihres Geisteszustandes, sondern nahmen den Raub mit Freuden auf. Beachten wir bitte, dass dem etwas vorausgehen muss, um Christus ähnlicher zu sein, nämlich die Gesinnung Jesu anzunehmen, ist nur möglich, wenn wir vorher in der Gleichheit seines Todes gestorben sind. Das ist die Frage des Sterbens. Solange ich den materiellen Dingen nicht gestorben bin, was wir aber gerade im alten Adam finden sollen, werden wir den Raub unserer Güter entweder hinter dem Scheunentor mit dem großen Knüppel verteidigen, oder wir werden es resignierend und schimpfend im Herzen hinnehmen müssen, wie in der Ostzone die Enteignung. Für viele. Und wir fragen, wie reagierte nun auf den Tatbestand des Rechts unser Herr darauf? Hat er sein Recht gesucht? Nein. Was tat er denn? Als er zum Tode verurteilt wurde und hinausgeführt zu werden. Wir lesen sogar noch, er betete für sie. Was denn? Vater, vergib ihm, was sie da tun. Sein Gebet war außerhalb der Suche seines Rechts. Lukas 23, Vers 34. Er antwortete nichts darauf, als man grausam die Nägel durch Hände und Füße trieb. Also, das Verhalten Jesu in der Beziehung der Erduldung der Dinge, die ihm in dieser Welt geschahen, vollzogen sich außerhalb des Rechts, des irdischen Rechts. War denn der Herr Jesus in dieser Welt ohne Rechte? Ohne Rechte in einer Welt, die er selbst erschaffen hatte? Petrus schrieb über ihn die interessanten Worte, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. 1. Petrus 2, Vers 23. War denn Jesus vogelfrei in dieser Welt? Nun, wir können sagen, es scheint so. Noch mehr, es war so. Denn jeder erlaubte sich, mit ihm, dem Herrn des Lebens, so zu tun, was er wollte. Rechte haben den Kinder Gottes Rechte. Suchen wir solche, ohne sie zu haben? Die Tangente, die Berührungspunkte zwischen der Linie Jesu und der unseren, gründet oder vollzieht sich an irgendeiner Stelle. Haben wir Kinder Gottes in dieser Welt Rechte, wo unser Herr keine hatte? hat der Herr Jesus uns nachträglich noch Rechte, irdische Rechte eingeräumt. Keineswegs. Darf nicht jeder freche Straßenbub spöttisch Bemerkungen über uns machen? Ganz gewiss. Werden sie nicht, wie Paulus in Römer 8, Vers 36 sagt, wie Schlachtschafe gerechnet werden? Doch. Können Schafe überhaupt auf ihre Rechte pochen? Haben Tote auf der Erde noch Rechte? Noch nicht einmal, dass sie beerdigt werden, denn im Krieg ließ man sie liegen. Der Jesus stellt nun in unserem Gleichnis einen Richter vor, einen Richter in einer Stadt. Es ist ein gottloser Mann, so wird er uns vorgestellt, der sich über alles, und wir kennen solche Leute, hinwegsetzt. Eine Witwe nun sucht Schutz, und ausgerechnet bei diesem Richter. Sie sucht Schutz, um Recht vor einem Widersacher zu finden. Und wir sagen, wer nimmt sich schon einer Witwe an? Hier heißt es in Vers 4, eine Zeit lang wollte er nicht. Eine Zeit lang wollte er nicht. Und wir fragen, warum wollte er nicht? Weil sie eine arme Witwe war, die kein Ansehen genoss in der Öffentlichkeit. Ansehen in dem Maßstab dieser Welt. Und weil sie eine arme Witwe war, und das Recht geht auch heute noch über den Mammon, wollte er jene Zeit nicht. Ein Richter präsentiert letztlich die Regierung oder den Gesetzgeber. Das heißt die höchste Instanz eines Landes. Vom Standpunkt der Gerechtigkeit vernachlässigte, also in dieser Zeit, in der er nicht wollte, vernachlässigte dieser Richter das Flehen der Witwe. Erst dann, als ihr Flehen ihn, den Richter, störte, da trat er für sie ein. Nicht der Witwe wegen, sondern des Gestörtseins wegen. Er benutzte das gesetzliche Recht, welches er vorher nicht einnahm, im Vertreten dieser Witwe, um sich Recht in eigener Ruhe zu verschaffen, nämlich vor dieser Witwe. Nicht mehr vor dem Widersacher. Er zieht gegen den Widersacher der Witwe, um sich selbst vor der Witwe zu schützen. Das ist doch der Rechtsstand. Aber nur, dass ich nicht unaufhörlich, wie er sagt, komme und ihn quäle. Das war der Beweggrund. Also, diesem Beweggrund nach diente er sich selbst, dem Ergebnis nach ihr. Und was sagt der Jesus dazu? Höret, sagt der Herr, was der ungerechte Richter sagt. Höret das, höre ich das an, sagt der Jesus. Und jetzt geht er auf die göttliche Gerechtigkeit über und sagt, Gott aber, soll er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht schreien. Wenn sich schon ein irdischer Richter noch bemüht, in der Angelegenheit, um selbst beschwerdelos zu sein in dieser Frage, wie viel mehr aber der lebendige Gott in der Frage seiner Auserwählten, die da beständig leben. Die sind ja angesprochen, die anderen gar nicht. Wir sehen also, dass durch beständiges Gebet der Herr eingreift. Das kommt also nur denen zugute, die intensiv beten. Um sich oder andere. Und wenn es schon einen Weg bei den Menschen gibt, wie viel mehr bei Gott? Das will der Herr Jesus hier den Jüngern lehren. Nur bei Beständigkeit im Gebet gibt es für gewisse Dinge Erhörung. Ansonsten wir überhaupt nicht aufgefordert worden wären, alle Zeit zu beten. Wenn wir mit einem einmaligen Gebet hinkämen, würden wir nie aufgefordert werden, alle Zeit zu beten. Und hier ging es nur um eine einzige Frage, um die Frage jener Witwe oder jenes Anliegen der Witwe. Und so ist es auch heute noch. Nur der, der viel betet, ist ein Beter und nur ein Beter kann auch viel anbeten. Unser lebendiger Gott. Was für Rechte haben denn Gottes Auserwählte, ist jetzt die Frage. Denn wir müssen Rechte haben, sonst könnte der Herr nicht davon sprechen. Er redet ja. Haben wir Rechte?
Ja, natürlich.
Aber unsere Rechte liegen auf einem ganz anderen Gebiet. Es ist das geistliche Gebiet, von dem der Herr Jesus hier redet. Und genau diese Dinge beruhen darauf, dass der Herr uns durch seinen Opfertod und durch sein Auferstehen daran teilhaben lässt. Und wir können sagen, Gottes Auserwählte haben das Recht, von ihren Sünden errettet zu werden. Nicht nur das Recht von der Strafe der begangenen Übertretungen, sondern auch von der Macht und von der Herrschaft der Sünde im täglichen Leben. Darum redet Petrus vom täglichen Gerettetwerden. Nachdem wir errettet sind. Das sind die Proben und Prüfungen des täglichen Lebens, auch in jenen wir der Rettung bedürfen, welches nicht um die Errettung der Seele geht, sondern um die Errettung aus dem Problem des Tages. Und der Apostel schrieb, so herrsche denn nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, um seinen Lüsten zu gehorchen. Und weiter, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, nach Paulus in Römer 6, Vers 12 und 14. Aber wie oft muss festgestellt und wie oft muss geklagt werden,
dass die Sünde doch die Übermacht hat. Wir denken hierbei in erster Linie auch an das belastende Moment bei den Gläubigen. Und genau die Übermacht dieser Sünde, obgleich sie nicht herrschen soll, verkürzt aber darin das Recht der Auserwählten Gottes. Das können einmal ganz allgemeine Dinge sein, aber auch Finsternisbindungen führen dazu. Aber diese Gläubigen dürfen nicht ruhig sein. Keine Passivität, sondern alle Zeit tätig. Das ist die Lösung. Und interessant ist, dass wir genau bei solchen immer wieder feststellen, die beten nicht. Es ist nicht von ungefähr, dass uns gerade und in Beziehung mit dieser Mitteilung das persönliche, anhaltende Gebet vorangestellt wird. Sie sollen Tag und Nacht schreien, ist die Lösung nicht. Und alle Zeit beten. Warum denn? Weil es ihr Recht ist, welches Gott den Auserwählten schon gegeben hat, nicht erst geben wird. Uns ist dieses Recht von Gott gegeben. Jawohl, dieses Recht hat uns daher gegeben, aufgrund seines oder des Triumphzuges Jesu auf Golgatha über die Sünde zu herrschen. Und fügt hinzu, ich sage euch, sagt der Herr, dass ihr, nämlich dieses Recht, schnell ausführen wird, Vers 8. In Bezug auf die irdischen Rechte in dieser Welt sollen wir als Gestorbene gelten, dann haben wir keine Rechte mehr. Und damit sind unsere Probleme auf dieser Erde gelöst. Wir sind ihnen ja gestorben. Wir bekommen also in der Frage unserer irdischen Probleme nur dann Differenzen, wenn wir geistlich gesehen nicht gestorben sind, was wir ja sein sollen. Aber in den geistlichen Dingen sollen wir ohne Unterlass, also alle Zeit beten. Und wenn erforderlich, Tag und Nacht. Das ist das uns Zugesagte, erledigt werden der Probleme, die uns angehen. Wir haben keine Rechte, weil wir gestorben gelten sollen. Wie auch der Herr sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt, von diesen irdischen Belangen. Doch in den geistlichen Sachen, wo der böse Feind uns nicht zu unserem Recht in Christo gelangen lassen will, da sollen wir bis zum Äußersten widerstehen, die Freude in Jesus zu dämpfen oder zu nehmen, sein Ziel. Oder den Eifer im Dienst für Jesus zu lehnen und unser Leben und den Wandel vor der Welt in den Dreck zu ziehen. Das ist sein Ziel. Und was ist, wenn wir erkennen, dass Gott es weiß, dann genügt das längst noch nicht. Für einen göttlichen Eingriff. Wie oft höre ich Gläubige sagen, Ja, Gott weiß doch alles. Das klingt sehr fromm. Das brauchen wir gar nicht zu sagen, das stimmt auch so.
Aber es geht nicht um die Frage, dass wir wissen, dass Gott alles weiß, sondern es geht um die Frage, ob wir Väter sind. Das steht hier als Thema an. Welche Väter, die alle Zeit sehen, Tag und Nacht, wenn es gebraucht wird, ohne Unterlassen. Und Gott will, dass wir auch einmal Tag und Nacht in solchen Problemen der Beschneidung des Rechts durch den Feind, die aber dem Satan nicht zustehen, wir Tag und Nacht zu ihm rufen. Und Gott wird die für uns, für die uns erworbenen Rechte dann eintreten. Durch seine Kraft, durch seine Gnade wird er Veränderung schaffen, wenn wir nur die Glaubenshände zu ihm ausstrecken. Er sagt noch mehr. Ja, er wird das Recht der Seinen schnell, sagt er, ausführen. Das sind unsere Rechte. Wenn wir die Gläubigen ansehen, dann müssen wir schon sagen, dann ist so mancherorts ein Hergehen in Traurigkeit zu finden, wie es in Psalm 42, Vers 9 heißt. Warum gehen sie trauernd einher wegen der Bedrückung des Feindes? So wie einstmals bei Israel der Feind sie bedrückte im Lande der Verheißung. Es war ihnen ja verheißen. Es brauchte nicht zu sein. Es war ihnen verheißen, dieses Land Kanaan. Und wenn in den uns verheißenen Dingen der Feind eindrückt, dann gehen wir hängenden Kopfes als Gläubige durch die Gegend. So war es bei Israel, wie wir gelesen haben. Sie gehen trauernd einher, wegen der Bedrückung des Feindes. Psalm 42, 9. Das muss nicht sein. Das sollte bei Israel nicht sein. Und das darf noch viel weniger bei uns so sein. Wie schade ist es, wenn Gottes Kinder eingeengt in ihren geistlichen Beziehungen, wenn sie gehemmt werden vom Feind, in der Ausübung ihrer von Gott gegebenen und versicherten Rechte. Da er, Jesus, doch längst den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes besitzt, sagt er. Schreien wir nur wie im Alten Testament. Und zwar lesen wir das in Psalm 68, Vers 1. Möge Gott aufstehen, sagt der Psalmist, mögen sich zerstreuen seine Feinde. Und vor ihm fliehen seine Hasser. Wie Rauch vertrieben wird, so wirst du sie vertreiben. Hier ist die Verheißung da. Wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, so werden die Gesetzlosen, das sind die Feinde, umkommen vor dem Angesicht Gottes. Die Frage ist, ob wir als rechte Väter für diesen Sieg die Lage erkannt haben. Und dann erfahren wir, dass die Könige der feindlichen Heere fliehen. Und wenn schon mal die Könige fliehen, die Kleinen laufen noch schneller.
denn die fünf Könige, die kamen nur bis zur Höhle in Makeda, da saßen die fest. Ja, sie fliehen, und die Hausbewohnerin, steht einmal geschrieben, verteilt die Beute. So soll es sein. Der Widersacher will nicht, dass solches zustande komme, aber sein Recht, es zu verhindern, hat er verloren. Nur tut er es noch, als ob er es nicht verloren hätte, weil er ein Lügner ist. Er belügt die Gläubigen, wie er damals Israel belogen hatte und belügen wollte, und weil die Auserwählten Gottes auch heute noch zu träge oder zu gleichgültig sind in den Rechten Gottes. Die Listen des Feindes zu erkennen, indem sie eben dummerweise nicht alle Zeit beten. Willst du aber den Sieg Jesu erleben, der uns verheißen ist, so fragt der Herr allein danach, ob er auch den Glauben dafür bei dir finden wird. Das etwa ist in kurzen Zügen das meiste angerissen in diesem Gleichnis. Aber wir finden noch eine andere, eine prophetische Seite enthalten. Auch die wollen wir hier noch mit behandeln. In dem Weibe, das uns hier genannt ist, sehen wir auch Israel. Denn Israel oder das Weib im Alten Testament, wie auch in der Offenbarung, ist ja jeweils, wie auch in manchen Bildern des Evangeliums, der Evangelien, ist es ein Bild Israels. Wegen Unglaubens hat sie den Schutz Gottes verloren. Warum ist sie in Not geraten? Und hier finden wir einen Ausschnitt, ein Bild aus der 70. Jahrwoche. Sie wendet sich an den obersten Zuständigen der Gottlosen. Wir lesen gerade in Jesaja 54, Vers 6, wie ein verlassenes und betrübtes Weib ruft dich, Jehova. Er ruft Israel. Da sagt Jesaja zu Israel. Und an manchen Stellen wird sie als Weib bezeichnet. Und sie ist auch eine Witwe. Obgleich es heißt, verflucht ist, wer das Recht der Witwe beugt, 5. Mose 27, Vers 19, so ist doch allerorts versucht worden, das Recht oder die Witwe zu entrechten. Nicht allein in der Zeit Israels, auch zur Zeit Jesu, versuchten sie, die Häuser der Witwen zu verschlingen. Diese Leute, die mit so dunklen Gewändern einhergingen. Heute ist es nicht anders so. Es sind nur andere Worte dafür eingesetzt. Im Jahre 1976, da nannte man die Witwenschänder Bundesregierung, die sie um ihre Ersparnisse betrügen wollten. Die Öffentlichkeit hat rebelliert. Das ist nun eben ein anderer Zeitabschnitt. Aber es ist am Tatbestand nichts verändert. Wegen Unglaubens und Untreue Israels, im Bilde der Witwe, hat sie alle Barmherzigkeit und den Schutz Gottes verloren. Und sie wendet sich nun an die menschliche Rechtsprechung, Wo kommt sie hin? Zum Antichrist. Er wird uns hier gezeigt in einem Richter, von dem es heißt, er fürchtet nicht Gott. Die Person, die Gott nicht fürchtet und Menschen nicht scheut. Und das ist der Typus der Person des Antichristus. Kein Wunder, Israel wird sich an diesen Antichristus halten. Erst nicht, warum nicht? Eine Zeit lang nicht, warum nicht gleich? Nun, weil alle auf Israel schimpfen. Alle werden gegen sie sein, sagt Gottes Wort. Alle Nationen werden wider sie sein. Und darum wird es auch nicht gleich tun. Aber Israel wird beständig am Antichristus hängen. Und dann lässt er sich ein und wird er wird einen Bund mit ihr schließen, mit Israel, diesem Weibe. Sie hat kein Auge dafür, dass er diese Hochzeit ohne Liebe in der Mitte der 70. Jahrwoche wieder bricht. Sie erkennt es nicht, dass es ein Richter ist, der nicht vom Himmel kommt, sondern von unten ist. Und darum wird ihr auch nur eine menschliche Hilfe zuteil. 3,5 Jahre. In der Mitte wird es gebrochen. Denken wir an die Zeit Elia, 3,5 Jahre Regen, 3,5 Jahre Dürre. Aber in Israel sind Zeugen aufgestanden, die Israel beten lehren. Und wenn es auch nur ein Häuflein von Hunderttausenden auf dieser Erde ist, insbesondere in Jerusalem. Gott wird das Rufen dieser hören. Und dann wird der Herr ihnen Recht verschaffen. Nicht der Mensch, sondern der Herr wird dem Überrest Recht verschaffen. Und er sagt sogar, er wird dieses Recht schnell ausführen. Denn es ist ganz klar, dass es sich nicht in erster Linie um unsere Dinge handelt, denn hier ist der Sohn des Menschen angesprochen. Wir selbst haben mit dem Sohn des Menschen nichts zu tun. Es ist eine Bezeichnung, eine Selbstbezeichnung Jesu in Verbindung mit Israel und nicht in einem einzigen Fall mit der Gemeinde oder den Heiden. Wir haben nichts damit zu tun. Der Jesus ist zu seinem Volke gekommen, als Sohn des Menschen. Er ist von seinem Volke verworfen worden, als Sohn des Menschen. Er hat gelitten, als Sohn des Menschen. Und die Bibel Gottes Wort sagt, dass er als Sohn des Menschen für sie wiederkommen wird. In Matthäus 24 ist darüber geredet. So haben wir also auch gleichsam das prophetische Bild, in der Beziehung des Leibes zu den kommenden Zeiten. Der Herr möchte Gnade schenken, wenn wir auch nicht dieses Weib sind, dass wir doch daraus lernen sollen, unsere Hilfe nicht von Menschen zu erwarten, aber dass wir dafür alle unsere Hilfe von Gott her ableiten, indem wir beständig beten, indem wir solche sind, und von Gott her als solche gefunden werden, die alle Zeit beten. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir Beter werden. Amen.